als Jugendliche habe ich viel gedacht, oh mein Gott, ich bin gefangen in dieser Familie, ich bin gefangen in diesem Bild. Die Leute hassen mich, weil ich eine Zinterzar bin.
Sie können den Zigeunerbegriff im Grunde nicht wertneutral verwenden. In dem Moment, wo Sie das Wort hören, öffnen sich in Ihrem Gehirn Fenster und es scheinen Bilder auf, die Sie gar nicht beeinflussen können.
Da ist auch dieses Phänomen, dass es keinen Sinto gab, der Priester oder der ein kirchliches geweihtes Amt inne hätte. Und es ist bis heute noch kein deutscher Sinto-Priester.
Es ist natürlich auch immer ein innerer Kampf. Man muss sich immer irgendwo sichtbar machen, man muss sich bekennen. Da muss man natürlich auch ein dickes Fell haben.
Sinti und Roma. Minderheit trifft auf Mehrheit. Eine Sendung von Rosa Omenaka.
Warum bin ich so anders? Warum bin ich so verhasst? Es hat sich niemals jemand mit meinen Gefühlen befasst. Ist meine fremde Sprache eine Gottesstrafe? Ist mein dunkles Haar für dich eine Gefahr? Ich komme auf euch zu. Ich will neben euch und nicht hinter euch gehen.
Das ist ein Gedicht von Juliska Lehmann. Sie trägt es vor einer Gruppe von Menschen vor. Die 23-Jährige verarbeitet mit Gedichten wie diesem ihre Familiengeschichte und ihre eigene Geschichte. Die Geschichte eines inneren Kampfes mit ihrer Herkunft, mit ihrer Ethnie, mit sich selbst. Heute offenbart sie sich gerne als Sintitzer, das war aber lange nicht so.
Meine Mutter hat das auch früher so ein bisschen empfohlen gehabt. Ach, wenn die uns fragen, sagen wir einfach, wir sind Italiener. Wo ich mir heute denke, irgendwie ist das super unfair, dass ich mich jetzt verstellen muss und damit andere mich mögen. Warum muss ich mich als dunkler Mensch, warum muss ich mich über mein Privatleben rechtfertigen? Ich sehe das irgendwie nicht ein.
Wir sind in Mannheim im Quadrat B7, ein denkmalgeschütztes Gebäude aus Sandstein. Durch ein großes Tor gelangt man in einen schmalen, 5 Meter hohen Lichthof. Früher war das mal eine Weingroßhandlung. Heute befinden sich hier die Beratungsstelle des Landesverbandes der Sinti und Roma und das Romnokea, ein Haus für Kultur, Bildung und Antiziganismusforschung. Romnokea bedeutet so etwas wie Roma-Kulturhaus. 2007 wurde diese Institution gegründet. Daniel Strauß, Leiter des Romnokea und Vorsitzender des baden-württembergischen Landesverbands Deutscher Sinti und Roma.
Und das zeigte so, ja, so einen Schritt nach außen. Ziel war auch hier immer, wir wollen alle Sinti und Roma, die in Deutschland sind, berücksichtigen, besonders mit dem Schwerpunkt eben in Baden-Württemberg, aber Themen bearbeiten, die also sozusagen über die Grenzen hinausgehen. Das, was wir hier im Ländle gut machen und Erfahrung haben, zu transferieren auf Bundesebene. Und das ist sozusagen die Romnokea GmbH.
Es ist der 16. Mai, der Tag des Gedenkens an den Widerstand der Sinti und Roma gegen den Nationalsozialismus. Das Romnokea hat in seinen Räumlichkeiten zu einem Gedenkevent eingeladen. Rund 50 Personen sind gekommen, Sinti und Roma, aber auch Menschen mit unterschiedlichen Nationalitäten. Alt, jung, eine bunte Mischung, wie die Gesellschaft. An 6 Stationen kann man sich auf verschiedene Art und Weise mit der Geschichte der Roma auseinandersetzen, mit ihrem Leben und mit dem Thema Rassismus. In einer sogenannten Austauschwerkstatt wird fleißig diskutiert.
Solche Randgruppen sollte man profunder wahrnehmen. Der Negativgedanke hat sich so eingebürgert. Das dauert lange, bis sowas weg ist. Ne?
Ich würde jetzt mal kurz Widerstand leisten.
Ja, tun Sie
weil
das.
Weil tatsächlich benutzen wir dieses Wort nicht mehr, das Z-Wort.
Das sollte man nehmen als Vergangenheitsbewältigung.
Was passiert hier gerade, wo wir jetzt sind?
Wir versuchen uns einfach auszutauschen, weil es geht uns hier im Landesverband auch immer darum, dass wir ins Gespräch miteinander kommen.
Nebenan schaut sich die 14-jährige Alisa die Bilder an der Wand an. Bilder von Sinti-Familien, Bilder von Widerstandskämpfern. Alisa ist keine Sintitzer. Trotzdem war es für sie ein Anliegen, heute hier zu sein.
Also ich persönlich finde es auch interessant, von anderen Kulturen was kennenzulernen. Und ich finde es dann auch sehr wichtig, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Ich habe ja viele Freunde, die auch Sinti oder Roma sind. Dann finde ich es auch einfach interessant zu wissen, was vielleicht auch bei denen in der Familie vorgefallen ist. Und dann zu sehen, wie es sich verbessert hat.
Im hinteren Teil des Hofes hat man eine Malwerkstatt aufgebaut. Hier geht es um die kreative Auseinandersetzung mit verschiedenen Sichtweisen auf die Geschichte und die Gegenwart von Sinti und Roma. Die 26-jährige Natalia versucht, passend zum Gedenktag, das Thema Widerstand der Sinti und Roma abzubilden.
Ich will so ein bisschen den Widerstand darstellen, also dass es auf der einen Seite dunkel ist und Widerstand kommt ja von der Quelle, wo quasi Unzufriedenheit da ist. Und deshalb will ich einfach zeigen, dass sich da was Tolles draus ergeben kann und da dann eben auch die Schmetterlinge. Ich habe auch einen Migrationshintergrund, deshalb weiß ich einfach, wie es sich anfühlt, diskriminiert zu werden. Und deshalb finde ich das auch toll, sich für andere Gruppen einzusetzen.
Die Aktion ist eine von vielen, die das Romnocare organisiert, um die Begegnung zwischen Minderheit und Mehrheit zu fördern. Etwa 25 Menschen arbeiten in dem Zentrum. Gemeinsam versuchen sie, Strukturen und Strategien zu entwickeln, um einerseits den Antiziganismus zu bekämpfen und andererseits die Community selbst an mehr Bildung heranzuführen. Große Ziele. Um sie zu erreichen, sei es wichtig, mit vielen Institutionen zusammenzuarbeiten, erklärt Daniel Strauß. Er betont,
dass diese Projekte, die wir entwickeln, nichts mit der Ethnie zu tun haben, sondern das sind deethnisierende Projekte. Wir gehen in Schulen, wir gehen in Communities. Es gibt mehr Städte, die sich darum bewerben, als die wir bedienen können.
Hinzu kommen die wissenschaftlichen Arbeiten. 2011 hat das Romnocare zusammen mit der Bundesstiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft bundesweit die erste Studie zur Bildungssituation der Sinti und Roma in Deutschland herausgebracht. Dadurch wurde erstmals wissenschaftlich bewiesen, dass diese Community durch den Völkermord während des Nationalsozialismus massiv beeinträchtigt wurde. Die Folgen dieser Zeit seien Generationen danach immer noch zu spüren, sagt Strauß.
90% sind ermordet worden damals, 10% haben überlebt. Wer hat überlebt? Es waren die jungen und jugendlichen Leute, die Kräftigen. Das waren aber auch die, die damals vom Schulverbot betroffen waren. Das heißt, produziert war eine Generation von Analphabeten, die überlebt hat. 50% von denen haben ihre Kinder nur in die Schule geschickt. Warum 50%? Ja, die eine Hälfte hat gesagt, ja, das ist doch derselbe Lehrer, dieselbe Schule, wo ich ausgeschult wurde. Der Lehrer ist der gleiche, der Rektor ist der gleiche, das Schulbuchmaterial ist das gleiche. In dem Jahr 2011 waren es noch 9,7%, die noch nie eine Schule besucht haben.
Dabei ist Bildung das Tor für die Integration und für eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, um sich gerade als Sinti und Roma bewusst und selbstsicher zu zeigen. Romnocare startete deshalb zahlreiche Bildungsprojekte für die Sinti- und Roma-Bevölkerung. Mit Erfolg. 10 Jahre nach der ersten wurde eine zweite Studie herausgebracht.
Die Studie jetzt 2021 hat gezeigt, es hat sich wesentlich verändert, dadurch, dass wir die Studie nicht nur gemacht haben, sondern Bildungsprojekte gemacht haben. Trotzdem sind wir immer noch mindestens 3/4 bis 4/5 schlechter gestellt als die deutsche Mehrheitsgesellschaft im Bildungsbereich.
Wichtig sei es, parallel an der Akzeptanz der Minderheit in der Mehrheitsgesellschaft zu arbeiten. Als deutscher Sinto redet Strauß da aus eigener Erfahrung.
Warum bin ich denn der, der nicht deutsch ist, obwohl es mich gab's schon, da gab es die Bundesrepublik Deutschland noch nicht. Heute stellen wir uns dann die Frage, dürfen die Deutschen, sind die auch deutsch sein? Sind sie ein Teil Deutschlands? Übrigens rechtlich sind wir das. Unser Romanes ist Teil der deutschen Sprache, anerkannt. Nach europäischem und nationalem Recht. Aber die Gesellschaft nimmt das nicht zur Kenntnis. Uns grenzt man aus. Das wollen wir verändern. Wir wollen gleichberechtigte Teilhabe. Und wir wollen unsere Kultur als Teil der deutschen Kultur mit übernehmen.
Ein Ziel, für das 1971 ein wichtiger Grundstein gelegt wurde.
Gelim, gelim. Lungo ne tremenza, maladile, bachtale romenza,
achramale. Gelim, gelim, singt Romano Dives. Die Melodie gehörte früher zu einem Liebeslied, bevor sie 1971 zur internationalen Roma-Hymne erklärt wurde. Jetzt ist die Zeit. Steht auf, Roma. Jetzt, heißt es darin. Und wir steigen hoch, wenn wir handeln. Aufstehen, sich zeigen. Auf dem Weltroma-Kongress am 8. April 1971 in London wurde neben der Hymne eine Roma-Flagge vorgestellt. Zwei wichtige Symbole, sagt Frank Reuter, Historiker an der Heidelberger Forschungsstelle Antiziganismus.
Nun, es war der Startschuss einer Bürgerrechtsbewegung, die man vielleicht mit dem Schlagwort umschreiben könnte, aus dem Schatten heraustreten.
Weg vom Platz am Rande der Gesellschaft und als vollwertiger Teil anerkannt werden. Der Kampf hält an, bis heute. Eines der Ziele war es, den Begriff Zigeuner zu ächten und ihn durch die Eigenbezeichnung Sinti und Roma zu ersetzen.
Sie können den Zigeunerbegriff im Grunde nicht wertneutral verwenden. Er ist derart über die Jahrhunderte aufgeladen mit Assoziationen. In dem Moment, wo Sie das Wort hören, öffnen sich in Ihrem Gehirn Fenster und es scheinen Bilder auf, die Sie gar nicht beeinflussen können.
Stigmatisierende Bilder in der Regel, so Reuter weiter. Verfolgung und Diskriminierung von Sinti und Roma haben eine lange Geschichte. Forschungen zeigen, dass sich diese ab dem 16. Jahrhundert verfestigt haben, als in Europa die Nationalstaaten stärker wurden.
Es bildet sich eine Obrigkeit daraus, die sehr stark auf Kontrolle des eigenen Territoriums und der eigenen Bevölkerung ausgerichtet ist.
Denn die Kontrolle über das nationale Volk funktioniert vor allem durch Abgrenzung anderer, stellt Frank Reuter fest. Eine Abgrenzung, die eine stabilisierende Funktion habe.
Das ist ja der Kern, was diese antiziganistische Vorurteilsstruktur ausmacht. Wie man immer wieder diese Antibilder braucht, um sich der eigenen Überlegenheit zu vergewissern. Der Zigeuner, wenn Sie so wollen, als die Antithese zur europäischen Zivilisation. Der Unzivilisierte, der Primitive. Und das war schon immer so in der Geschichte, dass Feindbilder eben dazu benutzt wurden, gesellschaftliche Widersprüche zu kompensieren.
Während des Nationalsozialismus gipfelt die Ausgrenzung in einem Völkermord. Daran erinnert jedes Jahr der Europäische Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma am 2. August. Denn genau in der Nacht zum 3. August 1944 wurden mehr als 4000 gefangene Sinti und Roma im sogenannten SS-Zigeunerlager des Konzentrationslagers Auschwitz ermordet. Die Gesamtzahl der Opfer des Genozids wird auf 220.000 bis 500.000 geschätzt. Die Zahlen mancher Historiker und die sich aus den Aussagen von Überlebenden ergeben, gehen weit auseinander. Fest steht aber, die traumatischen Erfahrungen der Vergangenheit haben viele Sinti und Roma in Deutschland dazu gebracht, lieber im Verborgenen zu bleiben. In den Blick geraten jetzt vor allem Neuzugewanderte, die aus Furcht vor der Armut ihre Heimatländer verlassen.
Es ist ein Riesenproblem, dass der mediale Fokus auf diese Minderheit fast ausschließlich von diesem Thema dominiert wird.
Meint der Heidelberger Historiker, denn dadurch würden wieder alte Mechanismen greifen. Ein soziales Problem wird zu einem ethnischen Problem gemacht. Genau dagegen möchte sich Verena Lehmann wehren. Die 37-Jährige ist eine Sentiza. Regelmäßig hält sie Vorträge, um Menschen für die Sinti- und Roma-Minderheit zu sensibilisieren und erlebt dabei oft genau diese Stigmatisierung.
Dann kommen sie da mit irgendwelchen Narrativen, dass da irgendein Haus war und es war ja so problematisch. Und man weiß ja auch, die Leute wollen so leben. Da habe ich gesagt, wenn sie in Berlin in den Plattenbau gehen, lauter Deutsche sind, die suchtkrank sind, dann sagen sie auch nicht, guck mal, da sind die Deutschen, die ziehen aber den Ruf von den anderen Deutschen runter. Sondern man sagt sich dann, guck mal, da sind die armen Menschen. Also ich habe das Gefühl, dass es bei keinem Volk so extrem gemacht wird wie bei uns, dass ein Mensch für den anderen Mensch der Sündenbock sein muss.
Und sie habe das Gefühl, immer wieder das positive Vorbild für alle Sinti und Roma sein zu müssen, was nicht immer möglich sei. Verena Lehmann leitet das Projekt Starke Stimmen im Landesverband Deutscher Sinti und Roma in Mannheim. Ein Empowerment-Projekt, das sich an Angehörige der Minderheit richtet, die wie Verena Lehmann in Bezug auf Antiziganismus sensibilisieren möchten. Sie gehen in Schulen, in die Verwaltungen, zur Polizei und in weitere Institutionen.
Es ist natürlich auch immer ein innerer Kampf, weil man muss sich immer irgendwo sichtbar machen, man muss sich bekennen. Da muss man natürlich auch ein dickes Fell haben.
Die gelernte Bürokauffrau ist seit langem aktiv im Kampf gegen Antiziganismus. Angefangen hat sie bereits als junges Mädchen über soziale Medien. Immer wieder stellt sie fest, der Antiziganismus lebt von einem Bild, das die Menschen fest verankert haben. Dagegen zu kämpfen ist ihr Anliegen. Zum persönlichen Kampf im Alltag kommt die politische Ebene. Romeo Franz ist seit 2018 Grünen-Abgeordneter für Rheinland-Pfalz und die Metropolregion Rhein-Neckar im Europäischen Parlament. Er ist Rom. Vor allem in Baden-Württemberg hätte sich in den letzten Jahren Wichtiges getan, um die Minderheit der Sinti und Roma zu stärken. 2013 haben der Landesverband Deutscher Sinti und Roma in Baden-Württemberg und das Land einen Staatsvertrag abgeschlossen. Darin erkennt das Land die Sinti und Roma offiziell als Minderheit an, sagt der 56-jährige Politiker.
Jetzt steht die Minderheit hier auf Augenhöhe mit dem Land, auch mit der Landesregierung. Zudem haben wir einen Rat für die Angelegenheiten der Sinti und Roma. Dieser Rat ist angeschlossen am Staatsministerium. Und das ist ein Instrument, das tatsächlich unglaublich stark mithilft dabei, die Situation gleichberechtigt zu gestalten.
Unter anderem beschloss dieser Rat, die historische und aktuelle Darstellung der Sinti und Roma in den Schulbüchern zu verändern. Die Schüler lernen jetzt, dass Sinti und Roma eine der vier in Deutschland anerkannten nationalen Minderheiten sind. Neben den deutschen Dänen, der friesischen Volksgruppe und den Sorben und Wenden. Und sie lernen, dass die deutschen Sinti und Roma eine eigene Sprache, Kultur und Geschichte besitzen und schon seit Jahrhunderten in Deutschland heimisch sind. Das stand vor 10 Jahren noch nicht im Schulbuch, sagt Romeo Franz.
Das ist ein Riesenvorteil für die Minderheit, auch wenn es zu antiziganistischen Vorfällen kommt, bei dem dann das Innenministerium sofort gemeinsam mit dem Landesverband vor Ort geht und das auf die richtigen Gleise bringt und dass solche Fälle dann auch vor dem Gericht landen und werden dann geahndet. Und das war in der Vergangenheit nicht so und in anderen Bundesländern leider auch nicht so.
Baden-Württemberg gelte als Vorreiter in der Arbeit gegen Antiziganismus. Das Ganze auch auf europäische Ebene zu übertragen und zu verankern, ist das große Anliegen des Europaabgeordneten. Zurück in den Räumlichkeiten des Romnocare in Mannheim. Alexander, den Namen haben wir auf Wunsch geändert, sitzt in der Beratungsstelle für zugewanderte Roma. Vergangenes Jahr ist der 46-jährige Rom mit seiner Familie von der umkämpften Insel Krim in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Der Weg war nicht einfach. Einmal hier kamen sie zunächst in einem Flüchtlingslager unter. Diskriminierung war an der Tagesordnung. Aber nicht von Seiten der Deutschen, erzählt der ukrainische Rom, sondern von seinen ukrainischen Landsleuten.
Es kam immer wieder vor, dass wenn in den Unterkünften etwas kaputt ging oder etwas geklaut wurde oder egal was passierte, dann hieß es von der Mehrheitsgesellschaft der Ukrainer, wer war das? Die Roma waren das. Auch wenn sie keine Beweise dafür hatten. Man hat uns immer als Sündenbock genommen und beschuldigt.
Was Alexander in der Unterkunft erlebt hat, ist kein Einzelfall, sagt Jovica Ravanitelli. Der 42-jährige Rom arbeitet im Romnocare in der Beratungsstelle für zugewanderte Roma. Durch die gemeinsame Sprache Romanes kann er sich mit den ukrainischen Roma verständigen. Diskriminierung in den Flüchtlingsunterkünften, und zwar von den eigenen Landsleuten, sei ein großes Problem, sagt Ravanitelli. Um etwas dagegen zu tun, hat der Landesverband Deutscher Sinti und Roma zusammen mit dem baden-württembergischen Sozialministerium ein Programm entwickelt. REFIT, die Abkürzung steht für regionale Förderung für Inklusion und Teilhabe.
Wir haben festgestellt, wir müssen sehr viel vor Ort sein, müssen die Minderheit aufklären. Sie fühlen sich auch nicht gut informiert. Manche Roma verstehen Russisch-Ukrainisch, manche sprechen nicht, manche sprechen nur Romanes. Und das ist natürlich wieder dann unsere Aufgabe als Landesvertretung oder Minderheit, dass wir diese Brücke aufbauen.
Jovica Ravanitelli lebt seit 1991 in Deutschland. Er selbst ist damals aus dem Kosovo geflüchtet und kann sich dadurch sehr gut in die Gefühle der Flüchtlinge hineinversetzen. Aus eigener Erfahrung weiß er, wie schwer es ist, für geflüchtete Roma eine Wohnung zu finden. Auch da hilft die Stelle im Romnocare.
In Deutschland nach wie vor werden Menschen als Nachbar zum Beispiel als Letzte gewünscht, zum Beispiel über 63%. Auch die Leipziger Studie bestätigt, Ungarn als Nachbar sind und Roma neben. Wir haben jetzt gerade auch bei den ukrainischen Roma eine große Herausforderung, dass sie zum Beispiel viel mehr in den Unterkünften bleiben, in den Landesaufnahmestellen und Flüchtlingsheime, als wie wenn sie in eine Privatunterkunft untergebracht werden.
Jovika Arvanitelli hat auch Alexander und seine Familie begleitet und ihnen dabei geholfen, aus der Flüchtlingsunterkunft auszuziehen, sich hier einzuleben und Vertrauen zu den deutschen Institutionen aufzubauen. Romanes, die gemeinsame Sprache der Sinti und Roma, weltweit. Das vereint sie. Eine indogermanische Sprache, wenn auch mit vielen Dialekten und regionalen Unterschieden. Anders sieht es bei Religion und Glauben aus. Denn Sinti und Roma haben keine eigene oder einheitliche Religion. Sie passen sich dem Land an, in dem sie leben, sagt Alexander Diepold. Der Sozialpädagoge und studierte Theologe aus München gehört zu dem katholischen Komitee für Sinti und Roma.
In Bulgarien, in der türkischen Minderheit der Roma, finden wir lauter Muslime. Wenn wir nach Rumänien gehen, dann eher christlich oder orthodoxe. So, wenn wir nach Deutschland gehen, dann eher die Christen. In Deutschland gibt es aber auch die Zeugen Jehovas. Und da sind also auch Sinti und Roma auch mit vertreten. Es gibt sogar welche, die in diesen altkatholischen Glauben mit drin sind. Ja, die ein bisschen offener sind teilweise als die strenge katholische Kirche.
Während des Dritten Reiches waren in Deutschland 90% der Sinti römisch-katholisch. Nach 1945 veränderte sich das, als sich herausstellte, wie sehr die christlichen Kirchen in den Völkermord involviert waren und später ihre Schuld lange nicht anerkannten, erklärt Alexander Diepold. Bis heute wenden sich viele Sinti und Roma von der katholischen Kirche ab. Unter anderem, weil diese sehr lange an dem Begriff Zigeuner festgehalten habe. Erst 2008 wurde in der Weltbischofskonferenz bei München über den Z-Begriff diskutiert, sagt Diepold.
Gleichzeitig ist aber auch dieses Phänomen, dass es keinen Sinto gab, der Priester oder deren kirchliches geweihtes Amt inne hätte. Professor Solms, der ist aus dem Büro Antiziganismus, ist draufgekommen, dass in der katholischen Kirche für die Sinti, wie die Taufe sozusagen, eines dieser 7 Weihezeugnisse fehlt. Nämlich, dass Sinti keine Priester werden können oder kein geweihtes Amt werden können. Und es ist bis heute noch kein deutscher Sinto-Priester.
2008 wollte Alexander Diepold selbst Diakon werden, durfte aber nicht, weil er Sinto ist, sagt er.
Ich habe diese Diakonieausbildung bis zur Diakonia gemacht, bis zum Seelsorgebereich, und da muss man ja berufen werden. Und ab da hat es geendet. Da hat mir dann ein Verwaltungsdiakon hier in München mitgeteilt, sie können da nicht berufen werden. Und es war mir ein Anliegen, für Sinti und für Roma dann da zu sein und dass es da auch jemanden gibt, der das geweihte Amt hat und dann eben auch die Todesandachten machen kann oder Taufen führen kann und so weiter. Aber das ist mir nicht gelungen, in der katholischen Kirche durchzukommen.
Der 61-Jährige ist zwar weiterhin aktiv in der katholischen Kirche, die meisten deutschen Sintos aber hätten sich freien evangelischen Kirchengemeinden angeschlossen.
Ich glaube auch, dass die Kirche insgesamt viel, viel mehr tun muss, um für die Gemeinde wieder attraktiv zu werden. Wenn Priester nicht verständlich sind, dann wird man da hingehen, wo man sich emotional aufgefangen fühlt oder auch aufgehoben fühlt. Und Sinti und Roma sind halt immer sehr, also das ist vielleicht pauschal, aber Menschen, die das brauchen, die den Zuspruch brauchen, die das Gefühl haben müssen, dass sie hier wirklich willkommen sind, dass sie angenommen sind.
Angenommen werden auf allen Ebenen. Darum geht es der 23-jährigen Juliska Lehmann, deren Gedicht wir eingangs gehört haben. Juli, wie sie alle nennen, will als Vorbild agieren und andere Sinti und Roma dazu ermutigen, ohne Angst ihre ethnische Herkunft zu offenbaren. Sie hat soziale Arbeit studiert und hat im Romnokeer nun eine Ausbildung begonnen.
Als Jugendliche habe ich viel gedacht, oh mein Gott, ich bin gefangen in dieser Familie, ich bin gefangen in diesem Bild. Die Leute hassen mich, weil ich eine Zintitzer bin, also sowas. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht. Wir sind nicht gezwungen, irgendjemanden irgendwie was zu rechtfertigen. Aber wenn wir auf die Gesellschaft zukommen und offen mit unserer Herkunft sind, dann sind die auch offen und kommen vielleicht auch auf uns zu.
In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Rosa Omenaka. Sinti und Roma. Minderheit trifft auf Mehrheit. Redaktion Susanne Babila.